Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation. Mit Tobias Schmidt.
Seit genau einem Jahr ist Friedrich Merz nun schon Bundeskanzler. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich fühlt sich diese Zeit schon viel, viel länger an. Weil einfach so viel seitdem passiert ist. Inhaltlich, aber auch kommunikativ. Und genau darüber, über die Kommunikation des Bundeskanzlers und seiner Regierung, spreche ich heute mit einem absoluten Kommunikationsprofi, dem ehemaligen Regierungssprecher Bela Ander. Bela Ander war in der rot-grünen Kanzlerschaft Gerhard Schröders zunächst stellvertretender, ab 2002 dann Regierungssprecher des Kanzlers. Er kam damals von Bild und war auch nach seiner Zeit als Regierungssprecher noch einmal ein paar Jahre lang stellvertretender Chefredakteur dort. Vor 10 Jahren gründete er dann seine eigene Kommunikationsagentur, die er seitdem leitet. Es gibt also keinen besseren, um die Kanzlerkommunikation zu analysieren, und ich freue mich, dass ich jetzt mit ihm sprechen kann. Lieber Bela, schön, dass du heute bei mir bist.
Schön, dass ich hier sein kann, lieber Tobias.
Bela, wir zeichnen diese Folge am Mittwoch, dem 6. Mai auf, und das heißt, heute ist Friedrich Merz und damit die von ihm geführte Bundesregierung genau ein Jahr im Amt. Wie fällt denn dein Zwischenfazit aus, inhaltlich, aber natürlich vor allem auch kommunikativ?
Ja, inhaltlich hat diese Koalition mehr zustande gebracht, als man ihr zugesteht. Das ist auch das kommunikative Problem, aber wenn wir denken an die Reform, Veränderung beim Bürgergeld, das war ja hoch umstritten. Wenn wir denken auch zuletzt an die Gesundheitsreform, ein Megaprojekt, beim Asyl beziehungsweise beim den ganzen Einwanderungsfragen hat sie sehr profitieren können, gar nicht mal so sehr von der Vorgängerregierung, sondern von EU-Maßnahmen, die in Abstimmung mit den sogenannten Transitländern gefunden worden sind. Also vieles noch zu tun, aber das Bild, das öffentliche Erscheinungsbild ist natürlich ein anderes. Das hat auch zu tun mit dem Bundeskanzler, mit dem Streit in der Koalition. Deswegen ist das natürlich so niederschmetternd schlecht.
Du warst ja selber mal Teil einer Bundesregierung, zunächst als Stellvertreter und dann in der zweiten Amtszeit dann als Regierungssprecher von Kanzler Gerhard Schröder. Der Regierungssprecher gilt ja immer, ist ja Teil des inneren Kreises des Bundeskanzlers, gilt immer als ein enger Vertrauter oder Spin-Doktor. Wie würdest du das denn beschreiben? Wie ist das Verhältnis zwischen Kanzler und Sprecher, wenn es um die Kommunikation geht? Wie war das bei dir und Schröder?
Bei mir und Gerhard Schröder war das von Anfang an sehr eng. Also schon als ich stellvertretender Regierungssprecher war, hat er mich oft mitgenommen, angefordert auf viele Reisen, die wir gemacht haben. Er hat mir den Zuständigkeitsbereich gegeben der Wirtschaft. Also wenn Schröder Wirtschaft machte, sollte ich das nach außen managen. Und er hat ja sehr viel Wirtschaft gemacht. Das war für mich schon sehr, sehr wichtig. Die Weltwirtschaftsgipfel zählten dazu, bis auf 2. Und das war für mich natürlich ein ganz toller Beginn. Damit war ich auch Teil des inneren Gefüges, was nicht immer so ist bei einem Regierungssprecher. Es gab unter Helmut Kohl nahezu jeden, der daran verzweifelt ist, dass er seinen eigenen Mann hatte. Andreas Fritzenkötter, so einen heimlichen Regierungssprecher. Angela Merkel hat das wieder auf 2 Schultern verteilt, hatte immer einen engen Kontakt zu ihrem Regierungssprecher, ob Steffen Seibert oder Uli damals, aber hatte natürlich auch im Kanzleramt mit Frau Christiansen, Eva Christiansen, jemanden, der Medien von innen aus bedient hat. Man sieht ja jetzt Stefan Cornelius sehr viel, finde ich, auf Bildern mit dem Kanzler. Also wo Friedrich Merz irgendwo auf internationalen Konferenzen ist, da geht meistens Stefan Cornelius sicher nicht die Kamera suchend, aber daher. Und insofern ist das räumliche Verhältnis sicherlich sehr eng. Über das andere kann ich nichts sagen. Aber was eigentlich dazugehört zu einem Bundeskanzler-Machtgefüge, sind so 4 Personen, mit denen man ein sehr enges Verhältnis haben sollte. Dazu gehört der Fraktionschef oder die Fraktionschefin, in diesem Fall sind es ja Männer, der Kanzleramtschef und der Regierungssprecher. Das war bei Helmut Schmidt so, das war bei Helmut Kohl, eben streiche den Regierungssprecher, sitzt Andreas Fritzenkötter, und eben auch bei Angela Merkel so, die sehr eng darauf geachtet haben, dass diese Konstellation eben auch jederzeit weiß, was zu tun ist. Und das hat auch so entsprechende Zeiten abgesichert.
Du warst ja, glaube ich, correct me if I'm wrong, der erste Boulevardjournalist in der Rolle. Du kamst von Bild. Hat das die Regierungskommunikation damals noch anders geprägt? Oder würdest du sagen, das hat eigentlich keine Rolle gespielt?
Ich war der Zweite nach Peter Bönisch, dessen weiße Ledergarnitur ich am Anfang noch übernommen habe. Das fand ich also sehr witzig, dass Peter Bönisch, der als erster Regierungssprecher sein Büro neu eingerichtet hat, weil er natürlich aus Springers Chefetage da was anderes gewohnt war als das damalige Bonner Mobiliar und dann sehr flamboyante weiße Ledergarnitur besorgt hat. Also die habe ich dann irgendwann geerbt. Ich habe dann aber beim Umzug in Berlin das entsprechend dann auch anders ausstatten können. Also war ich der Zweite. Es gab sogar ein Buch, berühmtes Buch, Schwebuch von Heinrich Böll, Bild Bonn Bönisch, wo er die Kommentare, die Bönisch als Bildchefredakteur geschrieben hatte, alle aufgelistet hat und dann Heinrich Böll, das war für all die, die ihn nicht mehr kennen, ich glaube sogar Literatur-Nobelpreisträger, großer linker Schriftsteller aus Köln, großer Bildkritiker, aber er hat dann diese Kommentare von Heinrich Böll dann von Peter Bönisch aufgelistet und dann kommentiert, aber auf so eine Art und Weise, wo ich schon als, ich weiß nicht, war damals 17, 18, als ich das gelesen habe, gemerkt habe, der Mann versteht den Journalismus gar nicht. Also Heinrich Böll war so weit entfernt, nicht nur ideologisch, sondern auch vom Handwerk, von dem Bildgeschehen, dass das schon fast niedlich war. Also war ich der Zweite, natürlich mit großer Skepsis begrüßt. Ich meine, ich kam dann nach Bonn, kurz vor dem Umzug nach Berlin, da waren diese ganzen, da war Print ja noch eine Macht und die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ebenso und diese Platzhirsche, die da waren, zum Teil seit 20, 30 Jahren, da kam ich jetzt mit meinen bisschen über 30 daher und kam auch noch von Bild. Ich meine, Ausbildung hatte ich bei Welt am Sonntag gemacht. Klaus Jacobi, der bei der Spiegel-Affäre Chefredakteur, einer der Chefredakteure des Spiegels war, so das hatte mir auch schon ein bisschen Gewicht und Glaubwürdigkeit gegeben. Aber natürlich war ich da frei vor Anfeindungen nicht. Und die hat es auch viele gegeben, aber das gehört zum Job dazu. Und irgendwann weißt du das auch, aber am Anfang stört sich natürlich, hat mich auch gestört, aber muss halt bestehen dann und das war die Aufgabe und es hat ja auch die ganzen 7 Jahre lang durch auch erfolgreich geklappt.
Die Auswahl des Sprechers sagt ja auch ein bisschen was über die angestrebte Kanzlerschaft aus. Friedrich Merz hat mit Stefan Cornelius einen außenpolitisch sehr versierten Journalisten zum Regierungssprecher gemacht. War das im Rückblick eine kluge strategische Positionierung, um sich auch selber von Anfang an als Außenkanzler zu präsentieren?
Vielleicht war es diese Idee, das weiß ich nicht, kann mir auch vorstellen, dass eine Überlegung war, Mensch, die Konservativen habe ich im Sack, nicht, wie man so salopp sagt, weil ich konservativ bin durch und durch oder zumindest damals noch so galt. Und dann hole ich mir eben noch jemand von der Süddeutschen, der bedient dann das liberale Umfeld. Das schmerzt einen Journalisten immer, wenn man solche Mechanismen benennt, wenn man sie begreift auch und man will das eigentlich gar nicht sehen am Anfang. Aber Politiker sind so, dass sie so normalerweise, ich will da Friedrich Merz nichts unterstellen, aber es gibt viele Politiker, die so denken. So sage ich es einfach mal. Und das ist für mich eine mögliche Erklärung. Er hat ja nichts davon, weil Auslandsreisen werden per se in der Regel positiv berichtet. Da haben sie Zeit, um mit Journalistinnen und Journalisten intensiver zu sprechen, als das in Deutschland ist. Eigentlich teilen alle auch ihren Ansatz, wenn sie irgendwo hinfahren. Und dann gibt es natürlich noch die weiterführenden Briefings, die mit den außenpolitischen und wirtschaftspolitischen Leitern des Kanzleramtes gemacht werden und dem europapolitischen Leiter. Das können sie noch so koordinieren, aber die Musik spielt im Inneren. Positive Presse gibt es im Außen. Deswegen hat es mich ein bisschen überrascht, als jetzt die Errungenschaften vom Bundespresseamt der jetzigen Regierung eben nochmal zum Jubiläum dargelegt worden sind. Und das endete dann unkommentiert mit der Auflistung von, wie viel waren es? Ich glaube 41 Auslandsreisen des Bundeskanzlers, also da war er auch noch. Ja, prima, aber was war da? Ja. Also Stefan Cornelius ist ein sehr erfahrener Journalist, der sein Leben sein journalistisches Leben als ausnahmslos bei der Printausgabe der Süddeutschen Zeitung gemeistert hat, da aufgestiegen ist, in Bonn war, in Washington und ein klarer Atlantiker auch immer gewesen. Also insofern hat er schon sein konservatives Profil, denn das ist er auch und er wird das schon meistern.
22, 300.000, 146 Milliarden. Was haben diese drei Zahlen miteinander zu tun? Sie stehen für den wirtschaftlichen Abstieg unseres Landes. Alle 22 Minuten geht eine deutsche Firma pleite. 300.000 verlorene Jobs, alleine in der Metall- und Elektroindustrie. Und 146 Milliarden, die wir jedes Jahr nur für sinnlose Bürokratie verschwenden. Zeit zu wenden. Warum jetzt nur noch große Reformen helfen? Auf insm.de.
Gerade schon angedeutet, dass der Draht zur Hauptstadtpresse natürlich sehr wichtig ist für den Regierungssprecher oder für ein funktionierendes Bundespresseamt. Wie hast du das damals sichergestellt, dass die Berichterstattung, ich sag mal, nicht allzu feindselig wurde oder unsachlich wurde? Gab es da regelmäßige Hintergründe? Hast du viel rumtelefoniert? Hat man Leute auch mal zu sich eingeladen? War es tatsächlich so, dass man auf den Auslandsreisen die Gelegenheit genutzt hat? Wie funktioniert das da im Hintergrund?
Ja, alles von dem. Ich war also immer erreichbar oder nahezu immer erreichbar. Ich galt als jemand, der in Pressekonferenzen nicht so viel gesagt hat, aber das ist eben auch, kommt mit dem Job, nicht? Weil du sollst auch nicht zu viel vorab vermitteln. Die einen machen das wortreicher, die anderen wortkarger. Und du hast natürlich dann Möglichkeit mit Hintergrundgesprächen, gerade auch mit den wirklich großartigen Leitern der jeweiligen Abteilung im Kanzleramt, dort Journalisten Infos zu verschaffen im Vorfeld. Das machst du bei Briefings. Ich hatte einen Bundeskanzler, der sehr kommunikativ war, der auch mal selber zum Hörer gegriffen hat. Das war nicht immer einfach, weil du mal hast es erfahren, mal nicht. Aber das war auch Gerd Schröders Art und Weise, mit umzugehen. Damit musste man umgehen. Aber es ist ein Mix. Und es gibt ja, wenn man sich die verschiedenen Regierungssprecher anguckt, die es gegeben hat, dann kann man sehr viel lernen aus Interviews, die sie gegeben haben, Bücher, die sie geschrieben haben, Gesprächen, die sie geführt haben. Mein Nachbar damals war in Berlin Klaus Bölling. Ich kannte Peter Bönisch gut, habe mit beiden sehr intensiv gesprochen auch. Und die Herausforderung ist immer, dich nicht gemein zu machen, sondern du musst auch wissen, wo du stehst, auf der Seite der Bundesregierung, aber trotzdem ein kollegiales Verhältnis zu haben und Vertrauen aufzubauen. Das geht durch harte Arbeit, durch Zugänglichkeit. Du wirst nie allen zufriedenstellen. Ich hatte eine Zeit, als die Agenda auf den Weg gebracht wurde. Da bin ich massiv kritisiert worden, natürlich auch aus den eigenen Reihen, aus Reihen der SPD, die mit der Agenda überhaupt nicht zufrieden waren. Die war denen zu wirtschaftsnah. Und dann lag es immer an der Kommunikation, das ist ja immer der Fall. Aber auch da muss man durch. Du musst wissen, wann du zurück. Irgendwann habe ich auch mal zurückgekämpft. Das war auch sehr gut. Als Bild mal seine Kampagne machte gegen mich und gegen die Bundesregierung. Auch das ist wichtig. Also mal zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Aber nicht permanent. Und dann waren wir wieder im Dialog. Dann ging das wieder. Es ist ein Geben und Nehmen dauerhaft. Und daran hat sich auch nichts geändert.
Wenn du die Agenda jetzt schon ansprichst, du hast es ja damals kommunikativ vorbereitet und auch begleitet. Ihr seid ja damals, habt ja einen großen Aufschlag gemacht mit einer großen Rede im Bundestag des Kanzlers. Von der aktuellen Bundesregierung sehen wir das ja eher weniger, beziehungsweise da ist ja eher so kleckchenweise, dass kleinere Stellschrauben gedreht werden. Wie seid ihr denn damals vorgegangen und was läuft heute anders, wenn wir jetzt mal konkret auf Reformen schauen oder auf die Notwendigkeit von Reformen?
Ja, damals sind wir so vorgegangen, dass es eine kleine Gruppe war, die sich bestand nicht nur aus Politikern, die sich zusammengesetzt hat. Ich weiß das noch genau. Der erste Tag war der 6.12.2002. Die sich zum ersten Mal, es war auch nicht im Kanzleramt, mit der Frage beschäftigt haben, was muss jetzt geschehen, grundsätzlich und auf verschiedenen Ebenen. Und daraus ist dann ein immer verdichtetes Konzept geworden, das dann mündete in der Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder, wo Friedrich Merz als, glaube damals noch Fraktionschef oder stellvertretender Fraktionschef der Union in der ersten Reihe saß im Parlament und seine Reaktion erinnere ich auch noch, weil die waren sehr heftig auf diese Rede und nicht positiv, obwohl er dann allerdings später, es gab ja ein Vermittlungsverfahren, dann auch sehr konstruktiv wirkte. Und dann war aber klar, dass diese Rede einen Überbau braucht. Also auch nicht nur diese Rede, sondern die Maßnahmen selbst. Das waren ja nicht nur Reformmaßnahmen, die als Belastungen empfunden worden sind, sondern es gab auch Aktivierungsmaßnahmen. Es gab die Ich-AGs zum ersten Mal. Es gab ein Riesenprogramm für Ganztagsschulen zum Ausbau von Bildungsmaßnahmen. Viele Dinge, auch in der Forschung, kamen dazu, um den Eindruck zu vermitteln und auch den fundierten Eindruck, hier bewegt sich was. Und deswegen war die Reaktion am Anfang auch so positiv, weil die Menschen das erwartet haben, ja fast herbeigesehnt. Wir hatten ja 4 Jahre davor vertan, anders kann man das nicht sagen, mit dem sogenannten Bündnis für Arbeit. Das war der Versuch, mit Gewerkschaften und Arbeitgebern in so einem großen Arbeitskreis etwas zum Wohle Deutschlands auszuverhandeln. Am Ende war das wie Tarifverhandlungen, du kamst zu nichts. Und dann gab es eben die Entscheidung, wenn das zu nichts führt, dann müssen wir was anderes machen. Und dann kam das. Also diese Aktivierungsmaßnahmen, die Modernisierung, Innovation war ein wesentlicher Thema dabei. Und jetzt ist es so, dass du ja zusammenzuckst, wenn du nur das Wort Reform hörst, weil du ja jedes Mal denkst, oh Gott, wie teuer soll es denn noch werden? Also Reform bedeutet immer heute, ich bekomme weniger und zahle mehr. Das bedeutet Reform, wenn ich sie höre, zumindest als Bürger dieses Landes. Und das ist schade, weil, glaube ich, niemand bestreitet, dass man was tun muss. Rentenreform, Gesundheitsreform sicherlich. Aber wo ist das positiv Aktivierende, was den Menschen auch wieder Spaß macht, morgens zur Arbeit zu gehen oder einem Unternehmer Spaß macht, ein Unternehmen zu gründen oder mehr Leute einzustellen?
Aber würdest du sagen, dass die Kommunikation damals erfolgreich sei? Ich meine, immerhin wurde die Bundesregierung danach abgewählt. Also vielleicht gibt es ja auch da etwas, von dem die aktuelle Bundesregierung lernen kann, dass es vielleicht ihr besser ergeht an der Wahlurne in 3 Jahren.
Ja, der Punkt war, weißt du, Tobias, das war jedem klar. Vor allen Dingen war es Gerhard Schröder klar, aber jedem klar, auch Joschka Fischer, dass das sein kann. Dass diese Regierung aufgrund des Auseinanderfallens von Maßnahme und Wirkung, weil es war klar, dass die Maßnahmen einschneidend sein werden und dass die Wirkung versetzt stattfinden wird. Und durch die vorgezogenen Neuwahlen war ja noch ein Jahr weniger Zeit, die Maßnahmen wirksam werden zu lassen damals. Und das war jedem klar. Trotzdem haben sie es gemacht. Also trotzdem haben sie es gemacht, weil sie gesagt haben, das ist jetzt, ja, ist ein doofes Wort, aber trotzdem in diesem Sinne alternativlos, das müssen wir jetzt tun. Und Deutschland hat es gedankt. Zwar nicht die Wählerinnen und Wähler, es wäre auch sehr knapp, am Wahlabend waren es dann 0,7 Prozentpunkte. Dann gab es noch eine Nachwahl in Dresden, dann war es dann 1 Prozentpunkt, das war ja nicht so viel. Und trotz dieses unglaublichen Abstandes, den es am Anfang gab, als die Neuwahlen ausgerufen worden sind, gab es einen sehr erfolgreichen Wahlkampf und die SPD war fast gleich stark dann geworden, trotz dieser Einschneidmaßnahmen. Und es gab 12, 14 Jahre lang Aufschwung danach, ne, aufgrund dieser Maßnahmen, die Gerhard Schröder und Joschka Fischer gemeinsam dort eingeleitet haben.
Kommen wir mal zurück in die Gegenwart. Wir stehen ja nach einer Woche einer sehr bemerkenswerten Kanzlerkommunikation. Letzte Woche ein großes Spiegel-Interview, in dem er sich beklagt hat, wie böse mit ihm umgegangen wird. Am Samstag war er dann bei Karin Mioska zur Late Prime in der ARD, schon zum 3. Mal übrigens. Was sagt das über den Stand der Bundesregierung aus, dass der, wenn ein Bundeskanzler so aktiv die Öffentlichkeit sucht?
Ja, das sagt erstmal aus, dass er aktiv die Öffentlichkeit sucht. Das ist ja gut, wenn er aktiv die Öffentlichkeit sucht, dann versucht er sich zu erklären, seine Beweggründe nachvollziehbar zu machen mit den Menschen, über das Medium Fernsehen, sehr tradierte Art und Weise, aber gut, bisschen 80er, 90er Jahre Stil hier, tatsächlich in Kontakt zu kommen und kritisch befragt, auch davor steht ja Frau Mioska, eben seine Antworten zu geben. Das ist per se nicht schlecht. Formen könnte man sicherlich mal variieren und was anderes machen. Aber ich glaube, er ist damit quasi zufrieden mit der Art und Weise dieser Kommunikation. Die Frage ist halt, wen erreicht es, auf welche Form? Dieses Interview bei Karin Mioske, das du ansprichst, das letzte, das wirkt ja schon relativ verzagt. Es werden natürlich einzelne Sätze herausgebrochen. Ich habe nicht das Recht, die CDU umzubringen und Ähnliches oder so ähnlich formuliert, stach ja da ganz besonders hervor und seine, keine Attacken, aber sein Appell mindestens an die SPD, seine Erklärung, nun sei im Grunde das Ende seiner Geduld erreicht mit den Kompromissen, die er schon gemacht habe Richtung SPD, was natürlich dazu beiträgt, auf der anderen Seite wieder genauso Empörung zu schüren. Aber ein Bundeskanzler muss sich erklären, muss in die Öffentlichkeit, sollte er häufig tun. Angela Merkel hat das ja ausgesucht gemacht, hatte aber auch nicht so viel Notwendigkeit, Maßnahmen, die schiefgegangen sind, dann nochmal gerade zu rücken.
Von Gerd Schröder stammt ja das inzwischen ja, legendäre Zitat, zum Regieren brauche er Bild, Bams und Glotze. Das hat wahrscheinlich damals schon nicht gestimmt, aber heute stimmt es definitiv nicht mehr. Ist die Rolle des Medienkanzlers heute ungleich schwerer auszufüllen als noch vor 20 Jahren und damit auch die Rolle des Regierungssprechers?
Ja, das wird immer gesagt. Ja, mein Gott, bei euch gab es kein Social Media. Nicht? Bei uns gab es das explodierende Privatfernsehen, nochmal härter, der Konkurrenzkampf zu den Öffentlich-Rechtlichen. Bei uns gab es das explodierende Internet, die Blogs, die kamen. Ein explodierender Konkurrenzkampf in Berlin der Journalistinnen und Journalisten, die alle irgendwas brauchten, um auch dann weiter in Lohn und Brot zu sein. Also, und Social Media wurde ja bekämpft von Journalistinnen und Journalisten. Ich erinnere mich an Hans-Ulrich Jörges, damals noch Büroleiter beim Stern, der Schimpftiraden losließ, als die Bundesregierung zum ersten Mal irgendwas postete, weil er sagte, oh, hier werden wir übergangen als Journalistinnen und Journalisten. Und er hat einen Punkt gehabt, weil du natürlich als Regierung da einen eigenen Kanal hast, nicht? Oder eigene Kanäle. Angela Merkel hat dann so verschlossen, sie war dann aber auch dann immer mal so schöne Videos gezeigt, wie es dann in der Kanzlermaschine zugeht und alle waren mit dabei und schon mal auf diese Art und Weise näher. Du hast, was Donald Trump mit seinen sozialen Netzwerken macht, das wissen wir, du hast natürlich eine unglaubliche Möglichkeit, diese sozialen Medien zu nutzen, um deine eigenen Botschaften zu platzieren, um schnell selber Stellung zu nehmen. Weißt du, wenn früher irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist, musstest du ja wieder mit Medien dieses gerade biegen. Und du warst immer angewiesen, dass dein Counterpart das in einer sachlichen, neutralen Art und Weise wahrheitsgemäß rüberbringt. Das war mal so, aber es gab natürlich auch Interessen, gibt es immer noch, wo das nicht so ist. Und heute stellst du dich da selber hin und machst deinen eigenen Kanal. Und das ist eine unglaubliche Chance. Deswegen, ich habe das Bundespresseamt, das kann ich schon sagen, so umgebaut wie keiner vor mir, auch keiner nach mir, indem ich einen großen Newsroom geschafft habe, auch gegen großen internen Widerstand. Und ich habe schon vor ein paar Jahren gedacht, hat jetzt gar nichts mit Cornelius zu tun, dass man sowas genau auch wieder machen müsste und ein riesen Social-Media-Team da einsetzen müsste. Und nicht für Regierungspropaganda, aber um deine eigenen Botschaften rüberzubringen, das ist eine Riesenchance. Also viel mehr Chance als Grund zum Lamento über neue Zeiten, die es angeblich ja so schwer machen.
Ich meine, Friedrich Merz hat es ja ganz konkret angesprochen im Spiegel-Interview und gesagt, niemand wurde so sehr kritisiert oder so sehr herabgewürdigt, war, glaube ich, sein Wording, wie er. Darüber würde sich ja viel lustig gemacht jetzt in der letzten Woche. Aber hat er da vielleicht trotzdem einen Punkt? Ist da vielleicht trotzdem was dran? Oder sagst du, nein, es war bei Schröder, Kohl etc. noch viel schlimmer?
Ich glaube, niemand hatte es so schwer wie ich. Und dann hat er referiert, das waren seine Worte, und dann hat er gemeint, eben die verächtliche Machung in Social Media. Gut, die gab es in dieser Form nicht. Und da muss er sicherlich und die Familie und jeder, der sich das durchguckt, muss sich da was erdulden. Und das gilt für jeden Politiker, leider auch für die kommunalen Politikerinnen und Politiker, die auch sowas dann ertragen müssen. Aber grundsätzlich, also schwer, ich meine, Kubicki hat es gesagt letztens und hat völlig recht, jemand wie Willy Brandt, der verächtlich gemacht worden ist aufgrund seiner unehelichen Herkunft als von Adenauer, nicht Willy Brandt alias Frahm, also Frahm war ja sein wahrer Name, und dem die Unehelichkeit seiner Geburt vorgehalten wurde als Makel, als Manko und zum politischen Kampf missbraucht wurde. Helmut Kohl, der die ersten 8 Jahre seiner Kanzlerschaft als intellektuell bemitleidenswert dargestellt wurden von großen Teilen der linken Medien, bis dann die Einheit kam und er dann unter Beweis gestellt war, er hat aus welchem Holz er geschnitzt war. Gerhard Schröder genauso, der ja während seiner gesamten Karriere von vielen konservativen Medien bekämpft worden ist. Und als er dann es gewagt hat, gegen die USA anzutreten, mit einem echten Grund, weil sich später ja herausgestellt hat, dass die im Weltsicherheitsrat vorgebrachten angeblichen Beweise für einen Angriff gegen den Irakkrieg allesamt konstruiert und falsch waren, was sogar der damalige Außenminister Colin Powell dann in seinen Memoiren dargelegt hat, wie er gelinkt worden ist von seinen eigenen Kabinettskollegen. Da hat sich ja ein Sturm der Entrüstung, ich glaube sogar auch von Herrn Cornelius, dann erhoben in deutschen Medien. Man will ja die Axt legen an das deutsch-amerikanische Verhältnis, Deutschland aus der NATO treiben und dergleichen. Am Ende war alles richtig. Und insofern hat da jeder seinen Schärflein zu tragen. Angela Merkel natürlich auch ab 2015 massiv und musste sich erwehren intern gegen eine Riege der West-CDU-Ministerpräsidenten von Christian Wolff bis Oettinger, die sie alle im Grunde besiegt hat. Also das ist kein Spaßjob, das ist ein Job, der alle Härten mit sich bringt und verlangt. Und zu sagen, keiner hat es so schwer gehabt, ist natürlich sehr vorbei an der Realität.
Also ich höre raus, du als Regierungssprecher hättest dieses Zitat wahrscheinlich nicht freigegeben.
Ich hätte zumindest gesehen, und das hat mich überrascht, weil auch Cornelius, der es ja gesehen haben muss, sicherlich wusste, was daraus gemacht wird. Es ist immer schwer, sowas zurückzuholen, auch wenn man sagt, man kann es autorisieren, aber das ist dann schon ein Kampf, ein solches Zitat, von dem die andere Seite, in diesem Fall der Spiegel, natürlich auch weiß, was das auslöst, dann wieder zurückzuholen. Das ist nicht einfach. Vielleicht haben sie es versucht und nicht geschafft. I don't know.
Ich meine, es ist ja spannend, kann man irgendwie beziffern, wie hoch der Anteil des Regierungssprechers an der Kanzlerkommunikation ist, oder anders gefragt, was muss ein Kanzler schon selber mitbringen und was kann man als Sprecher darüber hinaus noch rausholen?
Ja, als Sprecher, es gibt ja verschiedene Aufgaben des Sprechers. Als Sprecher musst du ja in diese Bundespressekonferenz, Regierungsbundespressekonferenz, mindestens zweimal, die gibt es dreimal in der Woche, da musst du mindestens zweimal, solltest du zweimal in der Woche selber sein. Und das ist ja dieses Schwarzbrot, wo du auf vorbereitet, aber nicht wissend, was da kommt, auf quasi jede Frage, die da entgegengereicht wird, mit deinen Kolleginnen und Kollegen an der Seite der verschiedenen Ministerien antworten musst. Das ist das eine. Und dann kannst du natürlich strategisch Akzente setzen, gucken, welches Thema kommt. Hatten wir zumindest eine Abstimmung mit deinen Ressortkollegen. Wir hatten die täglich und dann hörst du, welches Thema kommt. Du kannst versuchen, wenn du merkst, da brennt was an, das zu entschärfen, Konflikte zwischen den Häusern zu entschärfen, bevor sie in die Öffentlichkeit gehen. Also, und eine eigene Agenda setzen. Das hatten wir damals mit der Agenda 2010, die Kommunikation bündelt. Wir hatten die ganzen Agenda-Ressorts zusammengeholt und Familienministerium, Forschungsministerium, Wirtschaftsministerium, Gesundheitsministerium, die hatten ja alle Agenda-Themen und haben gesagt, okay, was können wir machen? Und dann haben wir die Kommunikation so entwickelt, dass sie sich ergänzte dann auch. Also du kannst strategische Schwerpunkte setzen und bezogen auf den Bundeskanzler kannst du natürlich mit dem Team, das ist das Wichtige im Bundeskanzleramt, die Abteilungsleiter dort, vor allen Dingen der für Wirtschaft, der für Außenpolitik, der für Europapolitik, gemeinsam Akzente setzen zu den verschiedenen Maßnahmen, Hintergrundgespräche führen, anbieten für Journalisten, Journalisten, mal das eine, mal das andere briefen. Klar, Interviews sind ein wesentlicher Faktor dazu. Du kannst auch Sachen versuchen abzuräumen, habe ich nicht oft gemacht oder auch geschafft, aber zweimal war es das schon, ohne darüber zu reden, was es war, wenn du siehst, hier geht eine Maßnahme völlig in die falsche Richtung, legislativ, die in der Öffentlichkeit auf uns einprasseln wird, auch das ist deine Aufgabe. Also du kannst schon sehr, sehr viel erreichen und du könntest, kannst deinem Bundeskanzler natürlich sagen, hier sind sie gerade unter Druck, das und das wird an ihnen kritisiert. So kommen sie da raus. Nicht? Das geht auch. Und dann, klar, brauchst du jemanden, der sich daran hält und sagt, okay, dankeschön, finde ich ganz gut. Oder finde ich gut und nochmal jemand anderen fragt, aber das hoffentlich dann so umsetzt.
Aber das heißt, so ein, sag mal, impulsiver Typ wie Merz ist wahrscheinlich dann auch nur bedingt steuerbar, ne? Wenn er dann mal einen raushaut oder so in einem Interview oder auf einer Pressekonferenz.
Ja, auch das kann ja ein Stilmittel sein, ein Persönlichkeitsmerkmal. Ich habe mir das auch angeguckt und gedacht, Mensch, was kann man, also nicht kann man ihm raten, aber was macht man mit einer solchen Persönlichkeit, der möglicherweise so ist? Und das nehmen die Deutschen ihm, glaube ich, gar nicht krumm. Weißt du, ich glaube, kein Deutscher nimmt Friedrich Merz rum raus, dass er mal impulsiv ist und dass er sagt, was weiß ich, was er da sagt, jedes Mal. Nur er muss die Linie halten. Wenn er steht eigentlich für sein Wertekorsett, konservativ, Sauerland, Familie, Blockflöte, Hausmusik, Wirtschaftsverständnis und den Willen, Deutschland voranzubringen. Ich glaube, das wird man ihm zumessen. Nur jemand, der heute das sagt, morgen das macht, der passt da nicht mehr da rein in dieses Wertekorsett. Das ist dann ein Flipflopper, ein heute so, morgen so. Und dann beginnt man an diesem Bild zu zweifeln und denkt, ui, ist der vielleicht einfach überfordert? Liegt das daran, dass der kein Regierungsamt hatte vorher? Hat der wirklich nie regiert? Und diese Fragen kommen auf, aber wenn sie sagen, okay, weich nicht immer zurück, wenn du was gesagt hast, sondern bleib in dem Korsett, lass die Debatte laufen und dann wird sich das schon irgendwie regeln oder stehe auch mal dazu, dann würden viele Menschen eher ihren Frieden damit machen und die Zustimmungsraten wären auch andere. Und du müsstest ihn gar nicht verändern. Er wäre ja kein, wie hat er gesagt, glaube ich, rundgelutschter Kieselstein sein. Muss er auch gar nicht. Mann mit Ecken und Kanten haben wir viel zu wenig. Aber auch bitte dann dabei bleiben.
Zum Abschluss, du hast diese Woche ja bei LinkedIn ein kleines Plädoyer für Friedrich Merz veröffentlicht oder beziehungsweise es ging ja konkret um die Frage einer vorzeitigen Ablösung. Erklär doch mal den Hörerinnen und Hörern des Podcasts, warum du das für eine schlechte Idee hältst.
Ich halte es für unrealistisch. Und es gibt ja, vielleicht muss man das kurz vorwegstecken, es gibt in Berlin ja immer so Filterblasen von Storys und die Story jetzt ist, oh, hält diese Regierung überhaupt und wird Friedrich Merz von seinen eigenen Leuten möglicherweise zum Rücktritt getrieben und gibt es da jemanden, der die Brandmauer fallen lassen will und kommt Jens Spahn irgendwie zu ihm und sagt, jetzt gestärkt durch 86% Zustimmung als alter neuer Fraktionschef, Friedrich, es geht nicht mehr. Und ich halte es einfach für sehr unrealistisch, wenn man auf den Wahlkalender geht. Dann wird ja immer gesagt, oh, die Wahlen im Osten, da gewinnt die AfD. Ja gut, aber das ist schon relativ eingepreist und ist genauso, glaube ich, vorhersehbar, dass die SPD im Osten noch viel stärker federn lassen wird. Und dass sich dann womöglich dann immer ein Allparteienbündnis gegen die AfD zusammenschließen wird, um den Demokratiefeinden damit dann die Stirn zu bieten. Und da ist die CDU immer dabei. Also geht es ja auch immer um die Frage, kostet der uns an der Spitze die Macht oder nicht? Das ist im Grunde die Kernfrage. Und das wird da nicht der Fall sein. Dann haben wir Wahlen in Berlin. Gut, da ist gut möglich, dass Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot an die Macht kommt. Der Bürgermeister dort ist eh kein Freund, der Regierende von Friedrich Merz, hat sich öfters kritisch gegenüber ihm geäußert. Und Rot-Grün-Rot oder Grün-Rot-Rot wäre dann auch ein abschreckendes Beispiel für den Bund. Ne, seht zu, dass es nicht so weit kommt, wählt mich, Friedrich Merz. Dann geht's weiter, nur 2-3 Beispiele noch, im nächsten Jahr mit der Bundespräsidentenwahl. Da wird eine CSU-Frau oder ein CDU-Mann Bundespräsident werden. Auch das ist ein wichtiges Machtpolitisches politisches Instrumentum, auch wenn das keiner so sagen will, aber es wird so gewertet. Dann haben sie nach dem SPD-Mann, der 10 Jahre dort war, der natürlich seine Parteimitgliedschaft für die Zeit des Bundespräsidentenamtes dann ruhend stellt, aber haben sie eine CSU-Frau oder einen CDU-Mann. Auch das ist dann ein Erfolg in der Parteienarithmetik. Und dann kommen Wahlen im Saarland und Bremen. Auch da führt die SPD bisher, wird sicherlich auch da federn lassen müssen, also auch nicht schlimm für Merz. Schließlich dann Wüst in Nordrhein-Westfalen im April 2027. Gut, das ist ein Konkurrent, wenn der ein paar Prozentpunkte abgibt, nicht schlimm. Aber auch der wird als CDU-Mann sicherlich wiedergewählt werden. Also nichts in Gefahr, was das angeht.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Lieber Bela, ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir, Tobias.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.